Es wird ja aus verschiedenen Kreisen den Freikirchlichen manchmal vorgeworfen, sie würden das Wort Gottes behandeln, wie wenn es die vierte Person der Gottheit wäre. Dem ist natürlich nicht so. Aber wir gehen schon davon aus und halten das ganz fest in unserem Herzen, in unserer Gesinnung, in unserer Ausrichtung, in unseren Gepflogenheiten, dass das Wort Gottes nicht einfach nur Buchstaben ist, sondern dass es das ist, wie es im Urtext wiedergegeben ist, Dynamis. Das Wort Dynamit kennen wir. Es kommt daher. Und so wollen wir uns diesem Wort Gottes öffnen. Es ist nämlich nicht so, dass einfach uns nur die Predigt, die Auslegung des Wortes berührt und bewegt, sondern das Wort selbst ist Gottes Kraft, will uns begegnen und berühren. So möchte ich es jetzt lesen in tiefer Ehrfurcht. Lukas 24, wir lesen den Vers 50 bis 53, der Bibeltext nimmt uns hinein in die Auffahrt Jesu Christi, erst einige Tage zurück. Er führte sie aber hinaus, die Rede ist von Jesus Christus, bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es begab sich, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben gen Himmel. Und sie fielen vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Und dann aus der Apostelgeschichte im ersten Kapitel die beiden Verse 4 und 8. Als er nun zum letzten Male mit ihnen zusammen aß, gebot er ihnen, nicht aus Jerusalem wegzuziehen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem und Judäa, in Samaria und auf der ganzen Erde. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Wo Jesus wirkt, sind wir dem Himmel ganz nah. Wo der Heilige Geist am Wirken ist, sind wir dem Himmel ganz nah. Und so dünkt mich ein Kernsatz in diesem Text, den wir gelesen haben, ich habe so formuliert, Leben zwischen Himmel und Erde. Es ist klar, wir sind auf dieser Erde, und doch leben wir vom Himmel her. Leben zwischen Himmel und Erde. Es gibt ja auch den Satz, und den kennen wir gut, das Sprichwort, das war wie der Himmel auf Erden. Das heißt ungefähr so viel, wie es geht uns rundum gut. So wie damals, als die Menschen noch im Paradies waren, als sie noch im Garten Eden lebten, den Gott für den Menschen angelegt hatte. Wir lesen das im 1. Mose 2, 8. Das ist Himmel auf Erden. Nähe, Gegenwart, die Dichte, von Gott. Abschied nehmen. Abschied nehmen aus einer solchen Situation, die ist wie der Himmel auf Erden. Das tut weh. Das kann so schwer sein. Das kann so wehtun, das kann so immens traurig sein. Und der Mensch erlebte ganz am Anfang der Geschichte diesen Abschied. Diesen Abschied vom Himmel auf Erden. Diesen Abschied aus dem Paradies. Er verabschiedete sich gewissermaßen durch die Sünde von seinem Gott, von seinem Schöpfer. Und er lebte es ganz sicher nicht positiv. Er lebte es ganz sicher nicht freudig. Ich denke, vielleicht sind die Menschen sogar traumatisiert von damals bei diesem Abschied. Vermutlich müsste man sogar von einer Abschiedsphobie reden, also Phobie, ich meine Angststörung, Abneigung, ein modernes Wort. Also mir geht es auf alle Fälle immer so. Immer dann, wenn ich auf einem Bahnperron stehe und der Zug mit Personen, die mir lieb geworden sind, in Gemeinschaft gehen und vielleicht möchte ich mit, aber ich kann nicht mit. Ich winke. Irgendwie, ich liebe Abschied nicht. Also, ja gut, vielleicht habe ich mich auch einmal gefreut, wenn einer gegangen ist. Das ist schon möglich, das ist dann wieder was anderes, um ehrlich zu sein. Aber im Allgemeinen leiden wir beim Abschied nehmen. Ist doch definitiv so. Auf dem Flugplatz, das Schlimmste sind die blöden Schranken. Ich möchte am liebsten mit, aber du bist ausgesperrt. Abschied. Negativ. Nicht gut. Trotzdem, Abschied bedeutet nicht immer nur Verlust, sondern zugleich auch Verheißung, zugleich auch Hoffnung auf eine erneute Begegnung. Das macht es dann ein bisschen besser. Ich meine, nur so kann ich den Vers 52b verstehen. Wir haben gelesen, und sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Es war Auffahrt. Wir hatten keinen Gottesdienst. Ich habe diesen Text gelesen und bin immer wieder darüber gestolpert. Und jetzt habt ihr es, jetzt kommt die Predigt. Nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Das ging für mich einfach nicht auf. Jetzt verabschiedet sich Jesus in den Himmel und die haben große Freude. Da kam mir der Bahnperron in den Sinn. Das ist für mich keine Freude, ein Abschied. Ich möchte mit und ich kann nicht. Da kam mir der Flugplatz in den Sinn. Ich möchte mit, ich kann nicht. Schranke. Abschied? Die hatten einen Abschied, aber es war nicht wie im Paradies, als sie sich von Gott verabschiedet hatten, die Menschen. Dort hatten sie Schmerz, dort hatten sie Leiden, dort litten sie, dort schüttelte es sie. Und hier, da geht nicht irgendeiner, meine Lieben, da geht Gottes Sohn. Da geht das Kostbarste, das Größte, das Herrlichste, da geht der Himmel auf Erden. Menschenskind, und die haben nichts Besseres zu tun, als sich zu freuen. Es ging mir einfach nicht auf. Wir kommen zum ersten Punkt der Predigt heute Morgen. Erstens, Freude im Heiligen Geist erleben. In die Richtung geht's. Da bin ich dann schnell drauf gestoßen. Freude im Heiligen Geist erleben durch die Hoffnung auf das Wiederbegegnen mit Jesus Christus. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie groß die Freude im Heiligen Geist heute Morgen in unserer Mitte, in deinem Herzen, im Zentrum deines Lebens ist. Keine Ahnung. Freude im Heiligen Geist erleben. Das ist nicht Buchstabe erleben. Das ist nicht intellektuell keine Ladehemmungen haben und einigermaßen nachkommen. Das ist mehr. Freude im Heiligen Geist erleben durch die Hoffnung auf das Wiederbegegnen mit Jesus Christus. Das war der Punkt. Denn nur wenige Tage zurück, Karfreitag, da erlitten sie eine tiefe Hoffnungslosigkeit, als Jesus verschwand am Kreuz, im Grab. Der Abschied am Karfreitag, der war alles andere als schön. Für Petrus mit Sicherheit keine Freude. Es steht dort bei Karfreitag, als sich Jesus von ihnen verabschiedet hatte, nicht. Und Petrus kehrte nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Es steht dort im Lukas 22, Vers 62, da ging Petrus hinaus und weinte bitterlich. So stelle ich mir Abschied vor. Und weinte bitterlich. Keine Hoffnung, Jesus Christus je wieder zu sehen, ihm wieder zu begegnen, diesen Himmel auf Erden wieder zu haben, aus, vorbei, weg. Das war für die Jünger der zweite Abschied von Gott. Der erste war im Paradies und der war bitter. Der zweite war am Kreuz, das war bitter. Das war für sie die endgültige Verabschiedung. Irgendwie hatten sie es einfach versiebt. Das war in ihrem Leben. Aber dann kam nach Karfreitag, genau, Ostern. Ostern und Karfreitag erlitt die Hoffnung, ich hätte fast gesagt Schiffbruch, den Todesstoß. Aber an Ostern, da ist die Hoffnung wieder auferstanden. Vor der Auferstehung Jesu Christi standen Furcht und Angst der Jünger nach der Kreuzigung. Die Jünger waren nach Galiläa geflohen, weil die Sache Jesu Christi endgültig verloren schien. Sie hatten sich von jeglicher Hoffnung verabschiedet. Und dann kam die Überraschung. Ich möchte es nicht so weit ausführen, aber du musst dir mal vorstellen. Die damalige Zeit, meine ich. Ausgerechnet durch Frauen. Ich meine, heute Halleluja durch Frauen, aber damals war eine andere Zeit. Ausgerechnet durch Schwestern. Wir haben den Herrn gesehen. Ehrlich, ich weiß nicht, was in Petrus vorgegangen ist. Ich meine, naja, vielleicht dachte er, ist das wohl so? Oder haben die irgend Halluzinationen erlebt oder irgend sowas? Ist ja gleich. Auf alle Fälle spiedeten dann Petrus und Johannes los und wollten es genau sehen. Und sie haben es gesehen. Jesus Christus ist auferstanden. Und allmählich hat der besiegte Tod den Jüngern in Todesängsten die Hoffnung wieder zurückgegeben. Sie kehrte wieder um, ganz sacht, ganz neu. Und jetzt hat man sich eben wieder an den Himmel auf Erden gewöhnt mit diesem Jesus und jetzt ist Auffahrt. Auffahrt, freudige Hoffnung. Auffahrt verbinde ich mit dem Abschiedsgeschenk der segnenden Hände Jesu. Ist mir gar nie so aufgefallen. Jesus hat die Jünger gesegnet. Ich weiß nicht, wir trauen manchmal dem Segen gar nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Was ist Segen? Ein Pflaumenbaum, der voller Früchte ist, da sagen wir, das ist aber ein Segen. So in die Richtung. Aber so real, in dein, in mein Leben hinein, du, da war der Segen greifbar. Da hob er die Hände auf, haben wir gelesen, und segnete sie. Und währenddem er sie segnete, wurde er gen Himmel aufgehoben. Weißt du, was wir heute gemacht hätten? Ruckzuck. Und hätten das Ganze gefilmt. Ich weiß nicht, ob es wirklich geholfen hätte. Aber auf alle Fälle, Jesus ist gen Himmel gefahren. Und sie waren nicht traurig. Sie waren gesegnet. Und ich meine, dass der Segen Gottes den Unterschied macht zwischen einer Verabschiedung, sei es aus dem Paradies, sei es am Karfreitag, ein Unterschied macht. Segen macht den Unterschied zwischen einem Abschied, der schmerzt, der wehtut, der eine Lücke zurücklässt, der uns einsam macht, der nach Halt, Wehmut in unserem Herzen klingen lässt und einem Abschied, bei dem Freude aufkommt. In diesem Segen liegt ein Unterschied und es ist der Segen des Heiligen Geistes. Und dieser Jesus will dich und mich heute Morgen so segnen, dass wir mit dieser Freude erfüllt werden. Das war herrlich. Wisst ihr, die Gesegneten, die haben eines tief in ihrem Herzen empfunden. Der Gehende bleibt der Begegnende. Der Gehende bleibt der Begegnende. Und vor allem der Wiederkommende. Ich denke, das ist dieses Dreierpaket des Segens. Der Gehende bleibt. Obwohl er geht, bleibt. Obwohl er aufgefahren ist, bleibt der Begegnende. Nur so kann ich es mir erklären, dass da irgendwas von Freude ist, wenn man Jesus verliert und der auffahrt in den Himmel. Nur so kann ich es mir erklären. Sie haben durch den Segen seiner Hände nicht theoretisch begriffen, sondern in ihrem Herzen wie ein trockener Schwamm aufgesaugt. Der Gehende bleibt der Begegnende. Und da kam Freude auf. Und der Wiederkommende. Ich könnte es in Worte fassen, die der Apostel Paulus so in die Form gebracht hat im 1. Kolosser 1, 27. Jesus Christus in euch, der Begegnende. In euch. Und jetzt kommt das Wort wieder, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht eine enttäuschende Hoffnung, nicht eine begrabene Hoffnung, nicht eine irgendwann einmal kommende Hoffnung, sondern die Hoffnung in euch, die bleibende, die da ist. Mit anderen Worten, sie haben begriffen unter den segnenden Händen, Auffahrt war nicht das Ende von Jesu Dienst, meine Lieben. Auffahrt war nicht das Ende von Jesu Dienst, sondern der Beginn seines neuen Dienstes im Himmel. Seines Dienstes im Himmel an uns, die wir hier geblieben sind. Ist das okay? Merken wir was? Wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ja, wir haben ihn noch nie gesehen. Aber der Gehende ist auch der Begegnende. Wir dürfen ihn erleben und immer ihm wieder begegnen. Ich weiß, alle Vergleiche hinken doch sowas. Aber ich meine, beim Abschied nehmen ist es dann noch gut, wenn die, die gehen, sagen, skypen wir. Das tröstet irgendwie. Also über die letzten Weihnachten ging eine unserer Töchter wieder mit der Familie ins Ausland, ziemlich weit weg. Und dann hat es schon noch wohl getan, dass sie gesagt hat, ja, wir haben ja Skype. Und irgendwie, ich weiß, der Vergleich hinkt, aber es ist dann nicht ganz so schlimm. Beim Flughafen, wenn du nicht mit kannst. Kann ja skypen. Ich weiß, es können nicht alle skypen in unserer Mitte, aber das spielt ja keine Rolle. Ich meine damit, wir dürfen Jesus immer wieder sehen, obwohl er jetzt nicht hier so sichtbar ist. Etwas von dem haben sie erlebt. Und dann noch Auffahrt, richtig, Pfingsten. Das ist dann die lebendige Hoffnung der Wiederbegegnung. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, zum Himmel aufgefahren, haben wir gesehen, um von dort aus in seiner neuen Tätigkeit, in seinem neuen Tätigkeitsfeld und Bereich durch die Kraft des Heiligen Geistes in unsere Leben hineinzuwirken. Ein Leben, das nicht nur menschlichen Verstand, sondern auch alle technischen Möglichkeiten bei weitem sprengt und überragt. 1,8 haben wir gelesen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Hatte Jesus noch ganz kurz gesagt, bevor er in den Himmel enthoben wurde von Gott. Was machen wir mit diesen Aussagen? Der Auferstandene, der in den Himmel entrückt wird, ist gar nicht wirklich abwesend, sondern durch den Heiligen Geist immer gegenwärtig. Jetzt ist einfach die Frage der Einleitung. Stellen wir uns auf sowas ein? Erwarten wir das wirklich? Jeden Tag, in jeder Situation. Ich meine, wenn es dir nicht gut geht, könntest du ja daran fast zerbrechen. Es geht gefühlsmäßig gar nicht, sich jetzt da irgendwie darauf einzustellen und die Kraft zu mobilisieren. Ich habe einmal einer krebskranken Frau, die am Sterben war, gesagt, weißt du, wenn du diesen Glauben festhalten willst, so die Art, wie du glaubst, das macht dich kaputt. Gott kennt deine Bitten, er kennt deine Anliegen. Du musst nicht so krampfhaft, jetzt muss er kommen, ich erwarte es mit Schweißausbrüchen. Ich glaube, der Heilige Geist will ganz fein dir in deinem Leben hineinsprechen, will dich ermutigen, will dich auf diese Fährte der Freude setzen. Unter dem Segen Gottes wird diese Freude des Heiligen Geistes in deinem Leben aufkommen, wieder ganz neu. Sie gingen hin mit Freuden. Wann hast du das letzte Mal erlebt? Ich meine, echte Freude vom Heiligen Geist geschenkt in dein Leben hinein. Stell dich darauf ein heute Morgen. Freude im Heiligen Geist erleben durch die Hoffnung auf das Wiederbegegnen Jesu Christi. Vielleicht ist deine ganz reale, praktische, wahrgenommene, erkannte Begegnung mit Jesus Christus bei dir auch schon eine Weile zurück. Stell dich darauf ein, dass du ihn heute Morgen ganz neu erleben kannst. Ja, er ist aufgefahren. Aber du sollst jetzt unter seinem Segen mit Freude erfüllt sein. Er will dir begegnen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Freude im Heiligen Geist erleben durch das geisterfüllte Hinleben auf Jesus Christus. Das ist mir dann auch wieder aufgefallen in diesem Text. Was Jesus tut, ist das eine. Was die Jünger zwischen Himmel und Erde taten, das andere. Das sind die zwei wesentlichen Punkte, auf die ich jetzt da noch eingehen möchte unter diesem Titel. Was Jesus tut im Himmel. Ich sage euch, das hat mich auch erstaunt. Manchmal stolpert man ja einfach über einen Text, den man schon auswendig kann seit 40, 50 Jahren. Und genau so war es wieder. Da habe ich das gelesen und Weißt du, wie viele Zeilen das es braucht, die ganze Himmelfahrt zu beschreiben? Du, ein halber Satz, dann ist die Sache erledigt. Und das ist typisch die Bibel. Also ich will mich ja nicht versündigen, ihr kennt mich, aber mich nervt das manchmal. Dann liest du einfach, er hob die Hände, segnete sie und jetzt nicht einmal ein halber Satz und wurde aufgehoben in den Himmel. Ja Mensch, das wäre doch das Interessanteste gewesen, denke ich jetzt. Also da hätte ich einen Roman geschrieben und der wäre ein Bestseller. Der würde verkauft wie etwas. Also ich kann das nicht begreifen. Da, wo jetzt wirklich Action ist, wo Jesus in den... Wisst ihr, was ich meine? Wir hätten alle das Handy gezückt, die Hauptsache. Wir sind dabei, wir haben es fest, wir hätten es in die ganze Welt rausgepostet. Weg das Zeug. Alle sollen sehen, diese Auffahrt. Und was Jesus da tut im Himmel, wird nicht einmal beschrieben an dieser Stelle. Einfach geschehen. Versteht ihr jetzt, dass Nerven ist das falsche Wort, aber ich kann es manchmal fast nicht fassen. Ich denke, ja und wie war denn das? Und dann der entgleiste Gesichtsauszug des Petrus, den hätte ich auch sehen wollen. Und irgendwie diese Dinge. Und dann der eine, der Hühnerhaut hatte, dass alle Haare nicht nur aufstanden, sondern sogar gewachsen sind. Irgendwie sowas da. Nix. Einfach nichts. Ein halber Satz. Aber über die Gesegneten verabschiedeten, über die Jünger, da wird dann wacker geschrieben. Aber das kennen wir ja, wir sind ja auch Jünger. Aber wir hätten, okay. Was aus dieser Beschreibung der Jünger hervorkommt, ist ganz klar, sie rechneten nicht mit dem Ende der Wirksamkeit Jesu Christi. Sie endeten definitiv nicht damit, dass sie resignierten, sondern sie rechneten mit dem Beginn seiner neuen Wirksamkeit im Himmel und aus dem Himmel heraus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dieses Telefon erwarteten sie. Das hielt sie sowas von hellwach. Also ich bewundere ja den Joni, dass er überhaupt geschlafen hat. Es gäbe noch eine Steigerung, keinen Schlaf finden. Aber Leute, versteht ihr? Die waren sowas von hellwach. Darum redet die Bibel mehr von den Jüngern. Was die Jünger zwischen Himmel und Erde lebten, das ist die Botschaft, die wir lesen. Die Jünger beteten gemeinsam zu dem, der sie gesegnet hatte. Also wenn du unter dem Segen Gottes stehst, dann betet es, hätte ich fast gesagt. Dann musst du die Leute nicht bei den Haaren zum Gebet herbeiziehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Hauszellen aussieht. Keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn das Thema Gebet ist, dass dann 2, 3 fehlen in der Hauszelle. Also vielleicht bin ich völlig daneben. Ne? Könnte ja sein. Aber auf alle Fälle, da drängten sie dazu. Und beteten. Die Jünger kehrten nach Jerusalem zurück, wohin sie Jesus beschieden hatten. Also dort, wo sie abgehauen waren, dort führte sie der Segen Gottes, die Erwartung des Heiligen Geistes wieder zurück. Und dann lesen wir, die Jünger hielten sich oft im Tempel auf, wo sie die Geborgenheit des Zusammenseins der Gemeinschaft erlebten. Natürlich war im Tempel nicht alles perfekt. Genauso wie in unserer Gemeinde auch nicht und in jeder anderen Kirche und Gemeinde auch nicht. Aber wir haben einen perfekten Gott und zu dem kommen wir zusammen. Und die Jünger preisen aus vollem Herzen und fieberten förmlich auf das geistliche Erleben des Verabschiedeten hin. Und das war Pfingsten, das war diese Geistestaufe. Jesus redete also nicht nur vom Abschied, er redete auch von der Ankunft, von seiner Ankunft durch den Heiligen Geist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Dieser Geist wird den Jüngern Kraft zuführen. Das ist das, was Jesus versprochen hat. Das ist das, was die Freude auslöste. Geist und Kraft. Rückerstattung, Neuanfang. Er will es dir auch heute Morgen schenken. Ein neues Begegnen, ein neues Erleben mit Jesus. Wir sind ja mittendrin, seit Pfingsten mittendrin. Jesus mutete den Seinen etwas zu, durchaus. Ihr werdet meine Zeugen sein. Aber sie erlebten diese Kraft, sie erlebten diesen Geist wie einen Feuersturm. Sie haben das nie mehr vergessen. Und seit Pfingsten brennt überall auf der Welt und irgendwo immer, durch alle Jahrhunderte hindurch, das Feuer der Begeisterung, das geisterfüllte Leben. Jesus Christus, er ist nah, wenn wir ihn erwarten. Und ihnen, diesen Jüngern, wuchs Mut. Ihnen wächst Mut. Jetzt können wir tun, was die Welt dringend braucht. Und sie packten es an. Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Ich wünschte, es wäre nicht so sehr umgekehrt bei uns, in unserer Zeit, in unserem Westen, in unserer Gemeinde. Bei uns müsste es doch oft heißen, Silber und Gold haben wir. Aber was wir nicht haben, geben wir dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Gerade umgekehrt. Was für eine Sehnsucht soll in unseren Herzen am Pfingsten wieder neu aufbrechen. Nach diesem Jesus, den wir weitergeben können. Ihnen wuchs Mut. Ihnen wuchs aber nicht nur Mut, sondern ihnen wuchs auch Hingabe. In ihnen wächst Hingabe. Wir leben jetzt nicht mehr für uns und unsere viel zu kleinen Träume und Ziele, wir leben jetzt voll für dich. Das waren die Jünger. Und ihnen wächst nicht nur Mut und Hingabe, ihnen wächst auch die Sprache. Sie haben in neuen Zungen gebetet, gelobt, gepriesen. Aber nicht nur, sie fanden generell zur Sprache, sie fanden gute Worte, wenn sie von ihrem Glauben redeten. Der Heilige Geist gab ihnen, was sie zu verkünden hatten. Und in ihnen wächst Stärke. Der Glaube an Gott macht sie gerade nicht schwächlich, sondern er machte sie stark im Heiligen Geist. Ganz im Gegenteil, sie kamen klar. Sie kamen klar bei der Steinigung des Stephanus. Sie kamen klar bei Not, Verfolgung, Bedrängnis, Krankheit, in Nöten, Hungersnöten, finanziellen Nöten. Ich denke die Gemeinde an Jerusalem. Sie kamen klar in der Kraft des Heiligen Geistes. Ihnen wächst Mut, Hingabe, Sprache, Stärke. Sie kommen klar. Sie hatten weiterhin Probleme. Auch du wirst sie haben. Sie hatten Probleme, aber sie arbeiteten dran. Nicht in eigener Kraft, sondern im Vertrauen. Es ging bergauf. Christen sind nicht die Leute, die keine Probleme haben. Aber in Christen lebt eine Kraft, die sie nicht einfach gleichgültig sein lässt. Diejenigen, die der Geist Gottes motiviert, treibt, drängt, die sind Gottes Kinder, sagt die Bibel. Wer den Geist hat, kann sich nicht abfinden mit den mieslichen Lagen in seiner Ehe oder dauernden Problemen an seinem Arbeitsplatz, ich hätte fast gesagt, auf dem Bankkonto, da gibt es auch dauernde Probleme manchmal. Es ist der Heilige Geist, der uns in all diesen ganz praktischen Lebensbereichen vom Himmel her reinreden will. Der uns helfen will in diesen Situationen. An der eigenen Ehe zu arbeiten, Versöhnung zu suchen, ein Verhalten zu lernen, das Beziehungen nicht zerstört, sondern aufbaut. Der Heilige Geist macht stark. Aber in ihnen wuchs nicht nur diese Kraft, in ihnen wächst auch die Zuversicht. Der Heilige Geist bestimmt jetzt unseren Kurs. Unser Leben ist wieder auf einem guten Kurs. Zugegeben, so dramatisch wie damals am Pfingsten geschieht es nicht immer. Pfingsten war ja auch ein historisch einmaliges Ereignis. Aber wir können immer wieder ein kleines Pfingsten erleben. Immer wieder eine Erneuerung in dieser Kraft des Heiligen Geistes. Und ihnen, das ist das Letzte, wächst eine Perspektive von innen heraus. Sie haben einen Auftrag, sie haben eine Ausrüstung, sie haben die Zusage und das führte nicht dazu, dass sie sich nur um sich selber drehten. Und das ist das, was ich manchmal so durchleide bei all diesen geistlichen Wellen, die immer wieder über die Christenheit kommen. Ich werde manchmal den Eindruck nicht los, dass danach die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache ist. Dass irgendetwas, eine Begegnung mit Jesus ist, ein Feuer im Heiligen Geist oder wie auch immer, nörgel ich nichts dran herum. Im Gegenteil, wir brauchen mehr davon. Aber was mir wirklich auf dem Herzen liegt, die Jünger haben den Heiligen Geist sowas von erlebt. Aber sie drehten sich nicht immer im Kreis um dasselbe Erlebnis herum. Sie gingen hinaus mit der Botschaft. Sie ließen sich senden. Heute habe ich manchmal das Gefühl, Hauptsache wir sind erweckt. Hauptsache wir haben gute Stimmung. Aber wir drehen uns um uns selbst, um unsere Gottesdienste, um unsere Wohlfühltemperatur zu Hause, der Gesellschaft da, aber wir gehen wenig raus. Die Jünger, die hatten das voll drin durch den Heiligen Geist. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt denkst du, ja, wie soll ich ein Zeuge sein? Ich bin kein Redner. Das hat nicht sehr viel mit dem zu tun. Jesus bezeugen heißt, jetzt hör ganz gut zu, Menschen, die sich selber schon aufgeben wollen, zu ermutigen. Denkst du was? Ja. Da ist ein Mensch, der hat sich schon aufgegeben, der will sich aufgeben. Und dann begegnet er dir und du ermutigst ihn. Damit bezeugst du den Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes. Nimm das mit. Er will dir diese Gabe der Ermutigung für Entmutigte schenken. Jesus bezeugen heißt nicht nur ermutigen, sondern Jesus bezeugen heißt auch versöhnen, statt zu spalten. Das ist der Geist, der Heilige Geist. Jesus bezeugen heißt auch genießen. Aber genießen ohne immer mehr voller Gier zu leben und immer mehr haben zu müssen. Aber jemand, der wirklich genießt, ohne sich der Gier zu ergeben, der bezeugt. Jesus bezeugt heißt auch andere wahrnehmen. Nicht einfach dran vorbeilaufen. Der Heilige Geist gibt dir Menschen in die Nähe und plötzlich merkst du, ich sollte einfach für sie da sein. Ich sollte mich neben sie setzen. Ich sollte ein paar Worte mit ihnen sprechen. Ich sollte fragen, kann ich dir helfen? Damit heißt es, Jesus zu bezeugen, andere wahrzunehmen. Jesus zu bezeugen heißt, zusammengefasst, in allem Tun auf Jesus hinzuweisen. Jesus bezeugen heißt nicht einfach predigen. Jesus bezeugen heißt nicht einfach die ganz großen Dinge zu tun, sondern nach deiner Begabung, nach deinem Glauben in Hingabe zu leben. Das ist das, was ich eigentlich auch heute Morgen tun wollte. Ich wollte einfach Jesus bezeugen. Darum kann ich jetzt eigentlich auch aufhören. Wir beten. Wenn ich sage, wir beten, dann meine ich nicht damit, dass ich jetzt laut bete und ihr zuhört, sondern da meine ich, dass wir uns jetzt vor Gott bewegen und wirklich beten und ich euch nicht immer dreinrede bei eurem Beten. Ich schiebe euch aber einen Gedanken nach. Er sitzt auf dem Thron. Er tritt als Fürsprecher für dich ein. Und du darfst seine Weltherrschaft erleben und bezeugen. Du fragst dich, wo ist denn diese Herrschaft des lebendigen Gottes in unserer Zeit? Von Terror, von IS, vom Flüchtlingselend, von Erdbeben, vom politischen Wirren. Wo ist denn diese Herrschaft? Wo ist denn diese Kraft des Heiligen Geistes? Ist es da ein Wunder, dass wir im Gegensatz zu den Jüngern manchmal die Freude verlieren? Ich sag dir, wo dieses Gottesreich ist und wo diese Herrschaft des Heiligen Geistes aufgerichtet ist und wie sie sich ausdrückt. Auf jedem Erdteil, in jedem Land, in jeder Zeit, rings um die ganze Erde. Jesus sagte, Matthäus 25, 40, das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Der Herr will dich jetzt in dieser Zeit des Gebetes segnen und aus dieser Segen Gottes soll dir Ermutigung wachsen, Versöhnung wachsen, Dienst wachsen, dass das Reich Gottes sich dort manifestiert, wo du bist. Dort manifestiert, wo auch nur eines seiner Kinder ist. Sei es im Spital, sei es im Gefängnis, sei es in der Familie. Die Kraft des Heiligen Geistes ist für jedes da. Darum lass dich mit Freude erfüllen, deinem Nächsten, deinem Geringsten, das zu tun, was du an Jesus tun möchtest.